sexy und bodenständig. Till Reether und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Alena.
Hallo Till.
Okay.
Rechts. Wieso okay?
Ja, da war so ein kleines, so eine kleine gehauchte Verzögerung, aber eigentlich. Du sitzt da, das liegt ja daran, dass du noch so voller Eindrücke bist, weil du kommst gerade aus Frankfurt am Main wieder. Du warst auf der internationalen Buchmesse. Wie ist die Stimmung in der Branche? Was hast du für Vibes empfangen? Wo stehen wir? Wo wollen wir hin? Wie war es für dich persönlich?
Also ich habe ja da mit der Branche gar nicht so viel zu tun gehabt. Insofern keine Ahnung, wie die Stimmung ist. Meine Stimmung war ganz gut, aber ich war ein kleines bisschen erkältet schon, als ich dahin gefahren bin. Kein Corona, sonst wäre ich natürlich nicht gefahren, sondern einfach nur ein bisschen Schnuppen. Und
Schnupperona.
Und meine Stimmung war insofern so mittelgut, aber das hatte überhaupt gar nichts mit der Buchmesse zu tun. Was ganz schön war tatsächlich, das war jetzt das vierte Mal, dass ich auf der Frankfurter Buchmesse irgendwie war. Und ich kann mich gut erinnern, dass ich vor allem die ersten beiden Male da irgendwie immer so ein bisschen wie Falschgeld rumgelaufen bin, irgendwie überhaupt nicht wusste, wohin mit mir eigentlich und warum bin ich eigentlich hier und was soll das alles. Und auch niemanden kannte.
Ja.
Und das letzte Mal, als ich da war das noch so diese allererste Messe, als noch wirklich full-on Corona-Pandemie mit allen dazugehörenden Sicherheitsvorkehrungen war und da war einfach wenig los. Und dieses Mal war es ziemlich voll und ich habe zum ersten Mal das Gefühl gehabt, ich kenne doch jetzt inzwischen eine ganze Menge Leute. Also wenn ich da so rumlaufe, dann treffe ich tatsächlich auf Menschen, die ich kenne und die kennen mich auch und bin sogar 2-3 Mal angequatscht worden so von
tatsächlich, wie schön.
Große Anführungszeichen, okay. Fans, Leserinnen, die Selfies mit mir wollten. Was mir ein bisschen leid getan hat, weil ich sah wirklich, also im Gegensatz zu, glaube ich, allen anderen Autorinnen auf dieser Messe, die immer ordentlich rausgeputzt waren, ich sah richtig aus wie aus der Pfütze gezogen, weil ich erstens ein bisschen krank war und zweitens mir einfach irre warm war und mir das alles zu viel war. Aber egal, das war trotzdem ein schönes Erlebnis. Insofern ist meine Stimmung
top. Okay, ich hab schon im Vorgespräch gegen diese Selbstbeschreibung angeredet. Und wir haben uns zumindest darauf geeinigt, glaube ich, dass auch viele andere Autoren, ungegendert auf der Buchmesse, AutorInnen meinetwegen, auch teilweise wirklich richtig kaputt aussehen. Insofern sei nicht so streng mit dir. Und ja, das hat sich natürlich in den letzten 4 Jahren, du bist natürlich auch eine der vielen Stützen, aber doch übergrenzte, überschaubare Zahl der Stützen der Buchbranche geworden in den 4 Jahren.
Ich weiß nicht, so würde ich das nicht sehen, aber naja, wie gesagt, ich kann mich,
so lustig.
Du kannst doch,
man kann dich so leicht in Verlegenheit bringen.
Ach, das ist blöd, ey. Aber du kannst dich doch selber daran erinnern, wie man auf diesen Buchmessen so rumstapft und irgendwie denkt, was soll ich hier, was soll das alles? Und es war diesmal zum allerersten Mal nicht so und das war ganz schön. Ich bin eine von vielen Millionen Stützen dieser herrlichen Welt, in der wir alle Bücher machen.
Ja, Max Giesinger hat auch mal über seinen ersten Buchmessenbesuch diesen Song gemacht, einer von 80 Millionen.
Genau, ja.
Max.
So sieht's aus. Du warst nicht auf der Buchmesse, was schade war, weil ich wäre natürlich gerne, warum haben wir keinen sexy und bodenständig Stand auf der Buchmesse, wo wir einfach so abhängen, vor uns hin podcasten und Tassen verschenken.
Das ist total lustig, weil also ich finde die Frankfurter Buchmesse eigentlich schon auch, ehrlich gesagt, ein bisschen cursed. Und diese ewige Diskussion um die rechtsradikalen, rechtsextremen Verlage ist zu Recht noch nicht vorbei. Aber die Idee, ich meine, natürlich, klar, also hey, ein sexy und bodenständig Stand, es wäre schon außerordentlich bizarr, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es wäre auf eine Art und Weise bizarr, die mich dann schon wieder, die mich irgendwie, es würde mich tatsächlich hat mich gerade ganz kurz gereizt, aber dann habe ich gedacht, naja, dann so 4, 5 Tage an diesem Stand und danach wirklich mit allen Viren, die im ganzen Jahr irgendwie rumgegangen sind und die noch rumgehen werden, irgendwie infiziert worden zu sein und ich weiß auch nicht.
Ich fände es schön, wenn wir vielleicht so einen kleinen Kaffeetruck mieten und dann auf der Agora, diesen Platz da in der Mitte, einfach, weißt du, mit so einem Fähnchen und so und dann unser kleiner Kaffeetruck. Und da hängen wir so ab und trinken Kaffee aus sexy und bodenständig Tassen und alle kommen so dahin und hängen so rum an der frischen Luft.
Ja, das stimmt. Also und auch tatsächlich irgendwie Menschen zu bewirten und jetzt im Nachhinein noch so ein bisschen Gastro-Erfahrung zu sammeln.
Ist eh nicht schlecht, wenn man Autor ist, ein bisschen okay. Gastro-Erfahrung zu haben.
Also ich sag mal so, bleib da mal dran und rechne das mal durch und super. Mhm. Sag mal, wir sprechen heute über das Thema Selbstpromo, Eigenpromo und dabei meinen wir nicht Buchpromo, genau, entschuldige. Wir reden über das Thema Buchpromo und ich lese mal kurz vor den Themenvorschlag, den uns eine Hörerin und Besucherin am 27. September in der Lettretage in die Vorschlagsbox gesteckt hat. Wir haben auch kurz mit ihr gesprochen. Ich kann mich leider nicht mehr an ihren Namen erinnern und sie hat auch nicht unterzeichnet, außer mit einem Smiley. Was muss / kann ich tun, um mein Buch zu promoten, wenn vom Verlag kaum / nichts kommt? Wen schreibe ich an? In Anführungszeichen darf ich mich melden bei Buchläden /Influencern. Es ist tatsächlich ein Thema, über das wir noch nicht gesprochen haben. Wir haben darüber gesprochen, wie man sich selber als Marke herstellen, branden und hassen kann. Aber wir haben noch nicht über dieses Thema gesprochen. Das ist ein super Thema, was vor dem Hintergrund von Frankfurt, du kommst von der Frankfurter Buchmesse. Ich finde ja, dass es da immer, also es ist so ein Impuls, erstens, wenn man da hinkommt, oh mein Gott, ich bin eins von 90 Millionen oder 90.000
Büchern. Wer soll das alles lesen?
Ja. Und dann denkt man auch so, Alter, das ist alles, das ist irgendwie, wen soll denn diese ganze Promo irgendwie noch erreichen? Und also was hat es mit dir irgendwas mit dem Thema, also hattest du auch solche Gefühle von, wie soll man da überhaupt noch durchdringen oder so? Also gerade jetzt auch in Bezug auf die Frage der HörerInnen, Hörerinnen. Hm.
Also aktuell hatte ich die Frage nicht und das ist gerade nicht so mein
was
Problem.
Dich
an, aber ich kenne, was mich betrifft und meine Bücher betrifft, weil mein Verlag sehr viel Buchmarketing macht tatsächlich. Aber ich habe es natürlich auch schon anders erlebt, dass Verlage gar nichts getan haben für die Bücher oder dass einfach überhaupt keine Priorität hatte im Programm. Und so geht es ja in der Regel ganz, 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 ganz vielen. Und ich glaube, die Frankfurter Buchmesse, also wenn man sich richtig desillusionieren will, als jemand, der vielleicht irgendwie noch vergleichsweise neu ist im Geschäft oder da überhaupt erstmal reinkommen will oder so, dann gibt es wirklich keinen besseren Ort, um wirklich in eine tiefe, tiefe, tiefe Verzweiflung zu stürzen als die Frankfurter Buchmesse. Ich glaube, es gibt auch immer noch eine ganze Menge Leute, die wirklich mit einem Manuskript im Arm über die Buchmesse laufen und versuchen irgendwie das bei Verlagen loszuwerden und da kann ich nur sehr herzlich von abraten. Ich glaube, das ist wirklich nicht der Ort dafür. Aber klar, diese Gefühle, wer soll das alles lesen, wen soll das eigentlich noch erreichen, wenn man jetzt nicht Teil von so einer großen Marketingmaschine eines großen Publikumsverlags ist und da das Glück hat, irgendwie für Marketing würdig erachtet zu werden, dann ist es natürlich wahnsinnig frustrierend und schwierig.
Ja, du hast es gesagt, du erlebst es und hast es erlebt, wenn man das so sagen will, Teil einer großen Marketingmaschine zu sein, also dass deine Bücher das sind, die das aktuelle und das vorige. Bei euch ist es immer so unheimlich still und junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid. Wie transparent war dieser Vorgang eigentlich für dich? Also wie viel hast du davon mitbekommen, was an Marketing beschlossen wird? Inwieweit warst du da eingebunden? Wie läuft sowas ab? Wie findet es statt? Um mal so den sozusagen jetzt erstmal so das eigentlich einen Idealfall zu skizzieren und auch ein bisschen anschaulicher zu machen. Ich weiß es selber nicht, ehrlich gesagt.
Also genau, also bei mir war es so, dass es, glaube ich, schon bei Junge Frau Teil auch des Vertrags war. Und dann war ich bei beiden Büchern tatsächlich irgendwann eingeladen in den Verlag. Und dann hat man mir das vorgelegt, die Marketingmaßnahmen. Also bei Junge Frau haben die noch sehr viel stärker auf BuchhändlerInnen gezielt. Da wurden irgendwie hübsche Taschen genäht und Tücher bedruckt, ja, und Leseexemplare und Flyer und all diese Sachen. Also da gab es eine ganze Menge. Und dann, als das Buch da war, wurde Online-Werbung geschaltet auf Amazon und so weiter. Also da gab es einfach ein riesiges Paket an Marketing. Maßnahmen und das war mit Sicherheit auch ein nicht unwesentlicher Teil des Erfolgs dieses Buches, habe ich diesen Marketingkampagnen zu verdanken. Und jetzt bei Unheimlich Still war es genauso, also da war ich auch im Verlag und dann haben die mir das vorgelegt, was sie davor haben.
Entschuldige, ja? wenn ich kurz unterbreche. Unheimlich Still, das ist das jetzt so die akzeptierte Kurzform von dem Titel?
Sag ich jetzt mal so. Okay, bei euch ist es immer so Unheimlich Still.
Nee, aber okay, dann nur damit ich auch, das ist, dann halte ich mich da jetzt auch dran. Also bei Unheimlich Still,
beim nächsten Buch versuche ich mal ein schönes Akronym herzustellen, irgendwie ACAP oder irgendwie sowas, keine Ahnung, dass man das schneller, leichter, besser über die Lippen kriegt.
Wow, jetzt habe ich dich richtig derailed, tut mir leid.
Hast mich richtig derailed, krass. Ja. Also dieses Mal war es auch so, ich war im Verlag und die haben mir gezeigt, was sie so vorhaben und ich war begeistert und habe gesagt, danke, ihr seid so gut zu mir. Also so war das. Aber ich bin da wirklich echt auf der absoluten Sonnenseite des Verlags und Buchschreiberinnenwesens und kann mich null beklagen. Aber ich, wie gesagt, ich hatte es auch schon anders. Insofern weiß ich, wie sich das anfühlt, wenn man das Gefühl hat, da wird überhaupt nichts passieren. Wenn man Glück hat, wird die Pressestelle ein Massenmailing an 5000 Redaktionen schicken, das dann von zweien gelesen wird und wahrscheinlich, wenn ich nicht selber irgendwie aktiv werde, wird gar nichts passieren. Das kenne ich natürlich auch.
Sag mal, und hast du tatsächlich dann auch bei diesen Treffen, im Verlag, hast du auch noch Einfluss darauf nehmen wollen? Hast du selber irgendwie noch was vorgeschlagen? Bettbezüge, Kissenwurst, Nackenroller heißt es.
Das wäre schön gewesen. Also ich bin nicht jetzt, in dem Sinne bin ich nicht gefragt worden, aber da vertraue ich ehrlich total darauf, dass die schon wissen, was funktioniert. Ja. Also das sind die machen das ja immer, das sind ja Marketing-Profis und da sage ich bescheiden Dankeschön, ich freue mich sehr und nehme da keinen großen Einfluss mehr drauf, nein. Also es sei denn, es wäre jetzt irgendwas, was mir überhaupt nicht passen würde. Also wie gesagt, es gibt ja auch Verlage, die so zum Beispiel an BookTalker oder andere BuchinfluencerInnen so richtige Pakete verschicken mit irgendwelchen Goodies drin. Und wäre da jetzt irgendwas drin, wo ich sagen würde, um Gottes Willen, das passt gar nicht oder das finde ich ganz schrecklich oder so, dann könnte ich mir aber vorstellen, dass man darauf Rücksicht genommen hätte, aber das war in meinem Fall nicht so.
Also wenn ich da kurz einhaken darf, du hast jetzt zweimal über Dankbarkeit gesprochen, was ich auch total nachvollziehen kann und das wäre und ist auch sowieso in vielen Situationen, geschäftlichen Situationen bei mir auch so ein Impuls. Aber ich glaube, dass es andererseits irgendwie, und ich finde diese Dankbarkeit auch, will das jetzt überhaupt nicht irgendwie in Abrede stellen oder so. Es ist für mich nur ein Anlass, kurz darüber nachzudenken, ob es nicht in vielen Situationen gut wäre, sich daran zu erinnern, dass gerade jetzt so in der Zusammenarbeit mit dem Verlag oder beim Abgeben eines Buches, beim Verhandeln eines Vertrages und so weiter, diese persönliche Ebene auch in der eigenen Wahrnehmung und Empfindung zu versuchen, so ein bisschen rauszunehmen.
Absolut, total und richtig.
Auch so zu versuchen, und wenn man es nicht kann, ich kann es natürlich auch nicht schlecht, sich dann wenigstens auch dabei zu beobachten und zu sagen, okay, es ist süß, dass du jetzt hier gerade selber so dankbar bist und so weiter, aber du vermischst hier was, weil die tun es ja nicht, um dir, jetzt rede ich mit mir selbst sozusagen, einen Gefallen zu tun, sondern es geht ja um ein gemeinsames Produkt.
Natürlich, es ist ein kaufmännisches Unternehmen, das ein Geschäft machen möchte und sie machen das, wovon sie sich das beste Geschäft versprechen und trotzdem kann ich natürlich nicht aus meiner Haut und weil ich ja weiß, dass das dicke Marketingbudget des einen das nicht so dicke Marketingbudget des anderen ist, beziehungsweise das fehlende Marketingbudget des anderen ist, dass irgendwie, naja, also ich habe natürlich sofort irgendwie auch Schuldgefühle, aber du hast total recht, es ist totaler Quatsch und man sollte solche Gefühle aus solchen Dingen raushalten, aber es ist schwierig.
Total, ja, und worauf ich hinaus will, ist, dass es einem natürlich auch hilft und dass es, glaube ich, sehr sinnvoll ist, weil der sehr viel häufiger eintretende Fall ist natürlich, dass man eben eher an dem Ende des Marketingbudgets sitzt als Autorin, wo nicht ganz so viel oder wenig oder unter Umständen noch gar nichts übrig bleibt. Und dann ist es halt, finde ich, sehr sinnvoll, es eben auch im negativen Sinne nicht persönlich zu nehmen, sondern es ganz, ganz deutlich sich selber auch nochmal bewusst zu machen, dass das dass dann in dem Fall das Ergebnis, gerade wenn man bei Großverlagen ist, bei Konzernverlagen, wie man so gerne sagt, wie wir beide zum Beispiel meine beiden Verlage gehören definitiv zu größeren Konzernen. Bei DTV bin ich mir mal gar nicht so sicher. Das kannst du.
DTV ist ein unabhängiger Verlag.
Dann würde ich ihn als Großverlag bezeichnen. Ich glaube, man muss halt einfach wirklich, es sind wirklich Ergebnisse betriebswirtschaftlicher Erwägungen und die eigentlich nicht, die definitiv nicht auf der persönlichen Ebene getroffen werden. Und darum ist es, glaube ich, sinnvoll in dem Moment, und auch für unser Thema, wie viel kann man dann eigentlich selbst machen sozusagen? Ich glaube, es ist total wichtig, wenn man das Gefühl hat, wie jetzt die Kollegin, die das Thema angeregt hat, der Verlag tut kaum was oder der Verlag tut nichts. Ich glaube, es ist gut, dann eigene Schritte zu überlegen, nicht aus einer Position der Wut oder der Angegriffenheit oder der Gekränktheit, auch wenn man das so empfindet. Ich habe das auch schon so empfunden, aber in meiner Erfahrung ist es gut, zu versuchen, dann mit einem neutralen Gefühl oder mit einem Gefühl von, was würde mir denn jetzt eigentlich Spaß machen? Verstehst du, was ich meine?
Ja, total. Total. Und Spaß ist natürlich auch ein schwieriger Aspekt in der ganzen Sache, weil vieles daran ja auch für die allermeisten Leute ziemlich quälend ist, weil man muss irgendwie dann persönlich losgehen und Leute darauf aufmerksam machen, dass man ein Buch geschrieben hat. Ich glaube, du hast da einen ganz guten Weg gefunden für die Architektin, oder? Was zu machen, was dir Spaß macht.
Naja, also bei mir kommt es aber tatsächlich genau daher. Also ich habe für die Architektin dann weil auch irgendwie klar war, für das Buch wird es kein fettes Marketing-Budget geben. Und es war mir auch total transparent gemacht vom Verlag, auch die Gründe und der Hintergrund. Und das war also für mich, erstens fand ich es sehr gut, dass es für mich eben auch einfach sehr transparent und klar war. Das habe ich nämlich auch schon anders erlebt. Darauf wollte ich auch gleich nochmal eingehen. Aber in dem Fall war es dann auch so, dass es für mich dann auch eine Möglichkeit gab, das eben nicht mit einer persönlichen Enttäuschung zu verbinden und zu überlegen, naja, möchte ich jetzt eigentlich selber was machen und was würde mir Freude machen? Und ich habe dann, weil mir das früher als Jugendlicher und als junger Erwachsener total viel Freude gemacht hat, so Fanzines zu machen, habe ich halt so ein 12-seitiges Fanzine selber gemacht und selber zusammengeklebt und gedruckt und gebunden und so weiter. Und das fand ich total schön. Das war für mich einfach wirklich war total schön und gar nicht jetzt so vom Ziel her gedacht, sondern der Vorgang und die Handlung an sich hat mir Freude gemacht. Das habe ich aber auch gemacht, weil es mir zum Beispiel keine Freude macht, beziehungsweise sehr schwer fällt, beziehungsweise ich es irrsinnig unangenehm finde, in Buchhandlungen nachzufragen. Oder eben, weiß ich nicht, bin tatsächlich zu bequem und zu desorganisiert, InfluencerInnen oder Leute, die ich kenne, die vielleicht irgendeinen Einfluss haben, ohne sich InfluencerInnen zu nennen, die anzuschreiben und sie zu fragen, habt ihr Interesse, möchtet ihr mein Buch? Sowas kann ich und mache ich nicht. Aber es gibt ja durchaus Leute, also ich habe echt einige FreundInnen, wir haben KollegInnen, die für die das kein Angang ist, nach dem Erscheinen des Buches oder vor dem Erscheinen, kurz vor dem Erscheinen des Buches, Buchhandlungen in dem Einzugsgebiet, wo sie glauben, dass das Buch interessant sein könnte, anzurufen und zu sagen, habt ihr eigentlich dieses oder jenes Buch entweder auf dem Zettel oder habt ihr es schon vorrätig, habt ihr es bestellt? Und ich meine, wenn einem das Freude macht, weil einem halt die Kommunikation mit den Leuten liegt, warum nicht?
Mhm. Klar, und ich glaube, was du vorhin gesagt hast, ist echt ein ganz wichtiger Punkt. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, sich im Voraus darüber zu danach zu erkundigen, ob es in irgendeiner Form Marketing geben wird und da auch eine ehrliche Antwort zu bekommen, so dass man weiß, worauf man sich einlässt, weil vieles von dem, wenn das Buch dann erstmal da ist, dann sich zu überlegen, was mache ich denn jetzt, ist irgendwie doof. Also ich glaube, man tut sich selber einen Gefallen, wenn man relativ früh weiß, womit man rechnen kann und womit eben nicht.
Genau.
Weil, also ich glaube, sich, wenn das Buch erstmal da ist, dann einen Instagram-Account zu machen und sein Buch zu bewerben, ist natürlich Quatsch. Also man muss es ein bisschen vorbereiten. Und eine Buchhandlung, auch da ist natürlich die Frage, ich meine, es leben ja auch jetzt nicht alle in Großstädten. Es ist natürlich schwierig, da in den Hugendubel reinzugehen und zu sagen, hey, könnt ihr mal was für mein Buch tun? Aber viele wohnen ja auch in einer kleineren Stadt oder in einem kleineren Ort, wo es vor Ort eine nette inhabergeführte Buchhandlung gibt. Und dann kann man zum Beispiel sagen, hey, ich bin Autorin, ich wohne hier übrigens. Ich bin sozusagen lokal hier ansässig. Und können wir vielleicht eine Lesung machen? Ich lade alle Leute ein, die ich kenne, und ihr verkauft dafür ein paar Bücher. Das ist ja dann auch könnte dann ja auch eine Win-Win-Situation für beide Seiten sein. Und das ist dann zumindest mal ein Anfang für irgendwas.
Ja, wobei ich dir
ein bisschen kleiner gedacht.
Ich gebe dir einerseits recht, aber werde ich dir widersprechen, weil ich glaube, Es hängt wirklich davon ab, was man selber, worauf man selber Lust hat und woran man selber Freude hat, weil.
Absolut.
Du weißt ja null, also ob ein Instagram-Account, den du ein Vierteljahr vorher aufsetzt und wo du dir Inhalte überlegst und so weiter. Es ist jedes Mal so, dass man so irgendwie, es ist so ein Tappen im Nebel und man weiß wirklich nicht, ob man irgendjemanden mit dem, was man geschrieben hat, mit dem, was man selber interessant findet, erreicht. Und wenn man das Gefühl hat, ach, das Buch ist jetzt irgendwie 10 Tage draußen, ich finde, du weißt eh nicht, ob es was bringt. Und ich finde, man kann dann trotzdem noch einen Instagram-Account machen, wenn man selber irgendwie schön findet.
Man kann alles.
Und warum soll man nicht in den Hugendubel reinlaufen? Ja, genau. Ja, aber ich glaube, das ist auch das Einzige. Das ist für mich eigentlich, es gibt noch mehr darüber zu bereden, aber das ist für mich auch wirklich das Einzige. Niemand von uns weiß, ob Buchpromo unterhalb einer Buchmarketing, Buchpromo, das benutzen wir jetzt immer so ein bisschen synonym und meinen damit halt so auf ein Buch aufmerksam machen durch Maßnahmen im Buchhandel oder durch Werbung oder durch Social Media Aktivitäten und so weiter. Niemand von uns weiß, ob das unterhalb einer bestimmten Schwelle überhaupt irgendwas bringt. Also wirklich unterhalb von der Schwelle, Spitzentitel, es gibt Goodies, es gibt dieses und jenes, alle werden darauf aufmerksam gemacht. Es ist definitiv ein Buch, auf das alle VertreterInnen des Verlages auch nochmal speziell und gesondert hinweisen und so weiter. Wenn es unterhalb dessen stattfindet, weiß man einfach überhaupt nicht, ob es was bringt. Und darum finde ich auch, dass im Grunde genommen das hat halt alles dann so ein bisschen den gleichen Status. Sich zu Hause 3 Abende hinzusetzen und mit der Hand ein Fanzine zu vernähen, hat irgendwie den gleichen Status wie, weiß ich nicht, super sorgfältig einen Instagram-Account aufzusetzen, der dann vielleicht tatsächlich 12.000 Leute für ein einzelnes Buch erreicht oder so. Ob es 10 oder 50 oder 500 Bücher mehr verkauft, weiß man einfach nicht. Und darum, finde ich, darf man echt nur Sachen machen, auf die man echt richtig Bock hat und nichts, wozu man sich überwinden muss. Weißt du? Also
ja, total. Natürlich. Es ist ja auch die Frage, ob Buchpromo den einzigen Sinn und Zweck hat, dass man so und so viel mehr Bücher verkauft.
Genau, das meine ich, weil das kann
es
irgendwie
auch den Sinn und Zweck haben kann, sich quasi als Teil einer Szene irgendwie zu etablieren oder sichtbar zu werden oder sich auch zu vernetzen mit anderen.
Total, absolut.
Und das muss ja gar nicht nur auf einen speziellen Titel irgendwie hingemünzt sein, sondern das kann ja auch einfach ein Schritt sein, um mit anderen in Kontakt zu treten.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Also das ist glaube ich, unabhängig von diesem Gedanken, muss ich jetzt eigentlich, also so klingt so ein bisschen diese Frage, weißt du, die die Hörerin, Hörerin gestellt hat, so nach dem Motto, wenn der Verlag nichts tut, muss ich dann, darf ich dann, also so nach dem Motto, man verpasst eine Chance, eine wirtschaftliche Chance. Und ich glaube, wenn überhaupt, verpasst man die Chance, vielleicht was zu machen, was einem Freude macht. Und du hast total recht, auf sich, also in irgendeiner Art von Dialog oder so zu treten mit Leuten. Und darum finde ich schon dieses im weitesten Sinne InfluencerInnen anschreiben. Also klar, Leuten, die man irgendwie auf Social Media im besten Fall, den man gegenseitig irgendwie Kontakt hat oder so, aber zum Beispiel Menschen, die man irgendwie interessant oder sympathisch findet, zu fragen, interessierst du dich für mein Buch und das ihnen dann zuzuschicken oder so, und auch tatsächlich ohne den Hintergedanken zuzuschicken, dass die Person es dann wirklich unbedingt fotografiert und sagt, oh wow, so eine tolle Neuerscheinung, bin super gespannt und so weiter, sondern einfach für den Kontakt, gebe ich dir total recht. Super, super wertvoll.
Ja, ich glaube, es ist sinnvoll, sich auch vorher noch mal kurz deren Portfolio und deren Interessen anzugucken und zu gucken, ob man jetzt jemand, der sich vor allem für Fantasy-Romane interessiert, ob es dann sinnvoll ist, den eigenen Regionalkrimi da irgendwie hinschicken zu wollen. Damit wird man wahrscheinlich nicht so viel erreichen. Also vielleicht ein kleines bisschen Recherche tatsächlich der ganzen Sache angedeihen lassen und das nicht mit der Gießkanne machen.
Ja, genau. Wobei ich glaube, wenn du dich halt mit Leuten, wenn du dich an Leute wendest, mit denen du dich eh gerne vernetzen würdest, dann wird es da ja schon irgendeine Gemeinsamkeit geben. Und ich glaube, das ist auch wirklich eigentlich der Hauptgrund sein kann, vielleicht sogar muss, weil wenn ich mir dann, manchmal gucke ich mir, wenn ich überlege, irgendjemandem zu folgen, einer Buchinfluencerin oder einem Buchinfluencer auf Instagram oder so, ich gucke mir dann deren Profil an, und wenn du dann da drunter siehst, wie sie halt erstmal so ein Dutzend, und wenn du dann ein bisschen scrollst, Dutzende und dann vielleicht sogar Hunderte Bücher total liebevoll, schön fotografiert, in die Kamera halten und dazu zwei, drei Sätze. Im Grunde genommen, ich frage mich dann so ein bisschen, bringt es wirklich was? Weil es hat für mich auch schon fast wieder, also diese Vorschlagskultur in den sozialen Medien und auch diese Empfehlungskultur und innerhalb von Leuten, die man ein bisschen kennt, die man vielleicht auch gut kennt, und wenn man Autor, Autorin ist, hat man ja auch viele FreundInnen, die schreiben und so weiter. Verstehst du, es kriegt auch schnell sowas super, super, super Beliebiges.
Ja, natürlich, aber auf der anderen Seite sorgt es halt dafür, dass die Leute vielleicht wenn sie in die Buchhandlung gehen, doch an deinem Buch hängen bleiben, weil sie es schon mal irgendwo auf Social Media gesehen haben. Also ich glaube auch nicht, dass es gar nichts bringt. Ich glaube schon, dass es ein kleines bisschen Sichtbarkeit schafft, und wie gesagt, im besten Fall vernetzt man sich. Und ich glaube, was man in dem, also ja, man kann das natürlich alles irgendwie negativ sehen, und das sind alles so Blurb-Kartelle und die Klicken, die sich gegenseitig immer abfeiern und immer ihre Buchcover gegenseitig irgendwie in die Instagram-Kamera halten. Auf der anderen Seite, so läuft es halt ein bisschen, und warum eigentlich nicht? Also ich finde, was man auch machen kann, ist, dass man halt selber guckt, was sind die Leute, die ich schon kenne, mag ich deren Kram, möchte ich die ein bisschen supporten, und dann das vielleicht auch selber für andere tun. Auch das erhöht natürlich schon mal die Wahrscheinlichkeit, dass man, wenn man selber was anzubieten hat, dass Leute sich daran erinnern. Das kann man jetzt natürlich alles irgendwie doof finden, aber ich weiß nicht. Ich meine, so machen es die Big Shots und die großen Dude-Bros ja irgendwie auch. Die featuren sich halt alle gegenseitig, und warum sollen wir das, warum soll man das sozusagen im Kleinen nicht genauso machen?
Ja, ich finde es auch null doof. Also ich frage mich halt nur, ob es was bringt, aber du hast total recht, und das ist wirklich ein wichtiges anderes Element. Es hängt natürlich auch bei der Aufmerksamkeit für ein Buch sehr viel vom Zufall und vom Glück ab. Und es stimmt natürlich, also man öffnet natürlich dem Glück und dem Zufall eher die Tür, wenn man dafür sorgt, dass das eigene Buch und sei es in überschaubaren Zirkeln und so weiter sichtbar ist. Das ist völlig richtig. Und auch da, ja, aber auch wirklich, wenn man halt Lust dazu hat und wenn es einem irgendwie liegt. Aber es fand ich so schön bei dieser Frage, bei dieser Vorschlagskarteikarte, dass das Wort darf da ausdrücklich nochmal steht. Ich finde, man darf eigentlich sowieso alles, wenn es um das eigene Buch geht.
Na klar. All is fair in love and
in Book-Promo. Aber man natürlich auf die Gefahr hin, dass dann vielleicht auch Leute sagen, oh mein Gott, nicht sie, er schon wieder.
Ja, klar, das,
also das natürlich, muss man halt aushalten.
Das muss man dann aushalten, aber ich glaube sozusagen ein Mindestmaß an Schamlosigkeit kann auch nicht schaden. Also ja. wenn man das gut aushalten kann und eben auch da die Persönlichkeit hat, die in der Lage ist, persönliche Gefühle und persönliche Verletzungen und das Gefühl, irgendwie weniger wert zu sein als andere, wenn man das im Zaum halten kann und einfach sagt, nein, ich habe hier eine Ware anzubieten und das mache ich mit allen mir verfügbaren Mitteln, dann finde ich das vollkommen in Ordnung. Mhm. Das ist hart genug, alles. Also man darf sowieso.
Also ich habe, als ich angefangen habe, als Buchautor für Rowohl zu arbeiten, Anfang der 2000er, gab es so das Beispiel, dass es immer hieß, ja, und also ist schon auch toll, wenn dann die AutorInnen, damals hat noch niemand gegendert, wenn die AutorInnen dann auch selber so hingucken und so. Also Ildiko von Kürti zum Beispiel, die kümmert sich um alles. Und wenn die sieht, ihr Buch ist auf Amazon nicht lieferbar, dann ruft die sofort im Verlag an, das ist total toll und so weiter. Und dann habe ich irgendwie erstmal so gedacht, ja, das ist total toll. Und habe dann bei einem anderen Verlag, bei dem ich dann 3-4 Jahre später war, als dann mein Buch nicht Amazon lieferbar war, mich dann da auch gemeldet. Und die so, was? Ja, was willst du? Lass uns in Ruhe. Sind wir irgendwie, klasses, was? Und da habe ich dann so gedacht, okay, es ist natürlich auch schon ein Unterschied, wenn Ildiko von Kürti eine der wirtschaftlichen Säulen des Rowohl Verlages ist und vor allem Anfang der 2000er war, wenn die sich darum kümmert, ist das halt irgendwie so ein bisschen legendary und irgendwie hands-on, aber wenn irgendein dahergelaufener Mitlister halt irgendwie sich beschwert, dessen Buch gerade auf Amazon Verkaufsrang 247.000 ist und sich dann beim Verlag meldet und sagt, es ist aber gerade, es ist erst in 3 Tagen lieferbar. Kein Wunder, dass niemand das bestellt. Ja, also man muss natürlich auch so ein bisschen mit Ablehnung beziehungsweise Gleichgültigkeit rechnen.
Ja, aber wie gesagt, wenn man das gut aushalten kann und sich davon nicht ermutigen lässt, dann...
Ich habe da auch in 20 Jahren kein Wort geschrieben und guck nicht mehr in Amazon rein. Insofern muss ich sagen, das erste habe ich erfunden, das stimmt nicht. Und das zweite ist für mich eine sehr, sehr schöne und herrliche Angewohnheit, dass ich mir Amazon abgewöhnt habe. Das, lieber Alena, ist nämlich zum Beispiel eine Art von Buchpromo, die man auf keinen Fall machen sollte und wo man auch wirklich das Darf in Anführungszeichen mal ersetzen kann durch ein Du darfst nicht. Und das ist, wenn, auch eine Form von Buchpromo, KollegInnen entweder, und das finde ich ja noch ganz lustig, weil es ist mit offenem Visier, auf Amazon-Rezensionen antworten, auf negative oder kritische, oder,
oh,
und
Gott,
das
ja.
Finde ich wirklich ganz furchtbar, wenn Leute Screenshots von 1 oder 2 Sterne-Rezensionen bei Amazon machen und das dann in den sozialen Medien verbreiten und dann darunter sozusagen in einen fiktiven Diskurs mit der Kritikerin, dem Kritiker eintreten und auf die Art und Weise letztendlich ja irgendwie, also diese Interaktion über das eigene Buch ist ja auch alles Buchpromo und das zum Beispiel auf Kritik reagieren und damit Aufmerksamkeit erregen, finde ich, geht gar nicht.
Ja, großer, großer, großer Fehler, tatsächlich. Also würde ich auch sehr von abraten. Überhaupt niemals auf negative Kritik in irgendeiner Form reagieren. Also öffentliche negative Kritik. Meine ich. Wenn du mir sagst, dass mein Buch scheiße ist, dann reagiere ich darauf. Aber ja, sich nicht öffentlich über negative Rezensionen irgendwie beklagen, das ist irgendwie not a good look. Und es fällt auch irgendwie auf einen zurück. Ich finde, da ist man wirklich immer auf der richtigen Seite, wenn man das, wenn man da seine Wunden irgendwie, wenn man die zu Hause pflegt und da so vor sich hin blutet, aber das nicht in die Öffentlichkeit trägt. Mm. Nicht gut.
Ja, ganz schlimm. Und ich meine, es gibt ja auch wirklich in den USA, gab es richtige Skandalfälle von sehr, sehr, sehr angesehenen Autorinnen, die sich über ihre Goodreads-Rezensionen aufgeregt und in öffentlichen Austausch mit irgendwelchen BuchkäuferInnen getreten sind. Und ich erinnere mich tatsächlich, es ist auch da ist.
Nein, das darf man nicht machen.
Ja, und auch da ist wieder so eine, auch da ist wieder so ein bisschen dieser Punkt. Ich glaube, es ist oft, es ist ganz, ganz schwer. Wir haben darüber schon gesprochen, dass natürlich, um überhaupt ein Manuskript herzustellen, einen Text zu schreiben, man sehr viele Sachen persönlich nehmen und persönlich finden und persönlich verarbeiten muss. Und dann diesen Cut zu machen, mangelndes, nicht stattfindendes, kaum stattfindendes Marketing und schlechte Kritiken nicht persönlich zu nehmen, das ist halt wirklich wahnsinnig schwierig. Und eigentlich habe ich da volles Verständnis, aber instinktiv ergreife ich dann doch irgendwie immer die Position des ein oder zwei Sterne, der ein oder zwei Sterne Rezensentin, wenn ich sowas öffentlich dann breitgetreten sehe.
Das Einzige, was ich verstehen kann, ist, wenn man zum Beispiel sieht, dass es so, weil das gibt's ja auch, dass vor allem von POC-AutorInnen, wenn dann irgendwie so der Nazi
total, ja, ja.
Schwarm über die Amazon-Rezensionen herfällt und massenweise ein- und zwei Sterne-Rezensionen dahin rotzt, dass man dann sozusagen seine Community aktiviert und sagt, ey, könnt ihr vielleicht mir auf Amazon irgendwie was Nettes schreiben, weil ja, das dafür habe ich allerhöchstes Verständnis. Das finde ich total richtig und auch wichtig und auch solidarisch, sich dann an sowas zu beteiligen.
Ja, das hat einen völlig anderen Stellenwert, weil das ein politisches Ereignis und eine politische Handlung ist. Aber dass Karl-Heinz aus Gummersbach mein Buch nicht gefallen hat, weil er sich unter einem Krimi was anderes vorstellt.
Ja, na klar, das ist.
Das muss er mit der Person, die ihm das Buch geschenkt hat, ausmachen. Und
mit seinem Buchhändler diskutieren. Oder mit wem auch immer.
Ich habe mich gefreut, dass du vorhin kurz auf dieses Architektin-Fanzine eingegangen bist, weil ich daran auch gemerkt habe, wir haben jetzt die ganze Zeit eben zum Schluss über Amazon, Goodreads und vorher über die sozialen Medien und so weiter gesprochen. Wir haben über eigentlich fast ausschließlich Sachen, wenn sie jetzt nicht im Buchhandel stattfinden, gesprochen, die im digitalen Raum stattfinden. Und ich habe zwar sozusagen dieses Fanzine auch auf, habe es dann auf, wie es damals hieß, Twitter verlost, aber was mir wirklich daran gefallen hat, war diese analoge Handlung. Und jetzt lach bitte nicht, lieber Alena. Mm. Ich überlege tatsächlich, ob ich für mein nächstes Buch
Ich ahne.
Also Flyer ist ja das eine, aber ich überlege wirklich, ob ich so Zettel drucke, die ich dann an Bäume und so weiter hänge und an schwarze Bretter und an an dem Ort, wo es halt spielt, einfach um auch so das Gefühl zu haben, das Buch wie so nach Hause zu bringen sozusagen.
Das finde ich sehr schön, ja.
Ich finde diese Hand, ich stelle mir diese, da bin ich wieder bei diesem Freudeprinzip, ich stelle mir diese Handlung dann tatsächlich mit meinem Tacker und mit meinen kopierten Zetteln loszugehen und das so irgendwo ranzukleben oder an irgendwelche Bauzäune zu tackern. Irgendwie stelle ich mir das so als eine ganz lustige Handlung vor.
Ich dachte, du sagst es so, dass du Mixtapes verschicken willst.
Nee.
Und die Leute und einfach nochmal für so ein Comeback der Kassette irgendwie sorgst.
Ah, okay. Ja, nee, ich finde ja, dass man die Kunstform definitiv nicht miteinander irgendwie vermischen sollte und dass Playlists und darum auch Mixtapes der Tod des Buches sind. Darum.
Okay, ich dachte, dass du davon ausgehst, dass ich darüber lachen würde, weil wir hier ja schon den großen Abgesang auf die Spotify
auf die Kassette?
Ach so. Playlist, auf die, nee, auf die Spotify Playlist
jetzt verstehe ich.
Zum Buch gesungen haben.
Ah, das ist vielleicht doch eine gute Idee. Ich mache eine Spotify Playlist, pass auf, hear me out. Ich mache eine Spotify Playlist zu meinem Roman und dann nehme ich die auf mit dem Mikrofon hier auf Kassette.
Ja, oder du machst den QR-Code auf die Flyer, die du an Bauzäune tackerst, die dich direkt zu dem, keine Ahnung. Also
das
du hast crossmedial.
Das will ich nicht.
Ja, okay.
Ich möchte da wirklich, da, pass auf, da sind wirklich so Schnippel dran, wie die Telefonnummer, wenn man eine Wohnung sucht oder so. Und da ist halt irgendwie immer noch so ein kleines Quote und der Titel und vielleicht das Buchcover so in Daumennagelgröße.
Okay.
Hä? Ich finde, das Schöne daran finde ich halt, ich bin gerne an der frischen Luft, ich bin gerne in Copyshops, bam, Ende der Durchsage. Und ich gestalte gerne so Sachen auf A4. Insofern, warum nicht?
Hau rein.
Du meinst, du wirst mich nicht dran hindern. Du wirst mich.
Ich werde dich definitiv nicht dran hindern. Ich freue mich, wenn du daran Spaß hast.
Ich werde das natürlich dann auf Social Media. Was ist aber, glaube ich, wenn das Buch im Frühsommer 2025 erscheint, wird es, glaube ich, kein Social Media mehr geben. Aber wenn es es noch gegeben hätte, würde ich es dann da gepostet haben, natürlich, wie ich das mache.
Ja, genau. Also so wirst du die all die Welten zusammenführen, indem du dann auf Social Media eine Story darüber machst, wie du deine Flyer an die Bauzäune tackerst.
Soll ich das für dein nächstes Buch auch machen?
Klar, unbedingt. Möchtest du dafür Geld? Möchtest du mein Marketing übernehmen? Du könntest mal mein Analog.
Ich wollte dein Marketingbudget übernehmen. Und,
das würde ich auch gerne übernehmen. Du könntest mein Retro-Analog-Marketing übernehmen, auf jeden Fall.
Also ich bin ja wirklich.
Ich bin nicht so crafty wie du. Also wenn mir sowas einfallen würde und wenn ich da Talente hätte, dann. Würde ich das vielleicht.
Hey, du bist mega crafty und vor allem
komm, aber du bist hier der Sticker und.
Ja, je weniger craft, desto besser. Je weniger craft, desto besser. Du könntest so Ampelüberzüge und so Strommasten. Es gibt also so Tiere und Figuren, die man dann so rüberzieht, die irgendwie. Du könntest so Buchpromo häkeln. Bist du eigentlich hier mit deinem Schal fertig geworden?
Okay. Nie. Lustigerweise, also meine Wolle und meine Häkelsachen bewahre ich auf in einer von den herrlichen Stoffen, in einem von den herrlichen Stoffbeuteln, die damals für junge Frau am Fenster stehend gedruckt wurden. Und da sind sie sehr gut aufbewahrt.
Okay.
Ich könnte einen Zeppelin mieten oder sowas. Weißt du? Oder so ein Flugzeug mit so einem. Ich könnte einfach meine Buchpromo in den Himmel schreiben lassen.
Oh mein Gott.
Naja, völlig.
Habt ihr nicht zum Abschied von Wolf Schneider damals so ein Flugzeug gemietet, wo hinten dran so ein Spruchband hing, Qualität kommt von Qual, und es ist dann hier über den Vorsätzen geflogen in Hamburg, und jetzt sagt nicht nein.
Das mag sein, ich war daran nicht beteiligt, und wenn, möchte ich im Nachhinein noch mein Geld zurückfordern. Also auf meinem Mist ist es nicht gewachsen, und ich hoffe, ich habe es nicht in irgendeiner mit irgendwas mitfinanziert. Hoffentlich nicht. Nee, ich glaube nicht, dass ich das war.
Ich glaube auch nicht.
Aber es kommt mir vor, wie etwas, das passiert sein könnte.
Es ist definitiv passiert, aber ich bin sicher, dass du nicht daran beteiligt warst.
Ich habe neulich, habe ich hier zum ersten Mal so eine Masterclass gegeben. Also ich bin als Lehrperson irgendwie aufgetreten, was
wow.
Eine tolle, ja, was ich hatte mega Angst davor, aber es war dann am Ende doch eine tolle Erfahrung.
Und da war ein Kollege. Ganz dankbar am Ende.
Ich war sehr dankbar für diese Erfahrung und es hat mich nach Reutlingen geführt, eine sehr schöne Stadt im Schwäbischen. Kannst du mich mal jetzt einfach kurz nicht unterbrechen, was ich eigentlich erzählen wollte, war, dass da ein Kollege war, dessen Geschäftsmodell ich jetzt hier einfach spoiler. Das hat mich total beeindruckt, der schreibt nämlich Regionalkrimis und zwar bringt er die im Eigenverlag raus und kann da super von leben. Und sein Trick ist, dass er die sehr schön ausstattet, diese Bücher. Also er investiert ein bisschen in die Ausstattung dieser Bücher. Die sehen nicht so Copyshop-mäßig aus, sondern die sehen richtig ein bisschen schön aus, so mit Leineneinband und so. Und die trägt er dann in seiner Kleinstadt, in der er lebt, wirklich in alle Geschäfte, also auch zum Metzger und so weiter. Und da liegen die dann halt mit auf der Theke und die Leute kaufen eine ganze Menge davon.
Super.
Und er lebt davon und zwar gar nicht so schlecht. Das fand ich irgendwie, deswegen habe ich das vorhin gesagt, wenn man jetzt nicht in der Großstadt lebt und sich fragt, kann ich in meine Großstadtbuchhandlung reinlaufen und fragen, ob sie nicht mal was für mein Buch tun können. Wenn man jetzt nicht in der Großstadt lebt, ein gutes Verhältnis zum ansässigen Buchhändler oder der Buchhändlerin zu haben und damit erstmal so anzufangen, finde ich ehrlich gesagt gar nicht so verkehrt.
Total, das ist ja dann sozusagen Buch und Buchpromo alles in einer, also nicht nur in einer Hand, sondern in einem Produkt. Das Buch ist ja dann, indem es da in der Metzgerei liegt, wirklich buchstäblich seine eigene Promo, weil es ist natürlich da zwischen der Gelb- und der Teewurst wirklich das einzige Buch.
Ja, genau. Wie Dirk Rossmann. Es ist im Grunde das Dirk Rossmann Playbook. Oh
Gott, ich wusste.
Als mehr oder weniger einziges Buch in der Drogeriefiliale zu liegen.
Margarete und du, ihr bringt wirklich auch jedes Gespräch am Ende. So wie ich bei Markus immer weiß, es geht irgendwann darum, dass er mal Volleyball-Trainer war. Ihr bringt jedes Gespräch irgendwie am Ende bei Minute 50 doch noch auf Dirk.
Ja, lass uns.
Tue ich auch.
Naja, aber guck mal, ich komme jetzt direkt von der Buchmesse, direkt gegenüber vom DTV-Stand, wo mein Buch hing und auch Plakate mit meinem Antlitz drauf hingen. Also quasi Aug in Aug war ich mit der großen Promomaschine von Dirk Rossmann und das dritte Herz des Oktopus direkt gegenüber.
Auge in Auge mit dem Oktopus
Herz. Mit dem Oktopus, genau. Und ich kann nur sagen, back off, Dirk. Aber hilft dir alles nichts. Man kommt sich unangenehm nah auf so einer Buchmesse auch. Auch was das betrifft.
Sag mal, Alina, ich habe zum Ende noch mal eine ganz ernst gemeinte Frage an dich. Und zwar, ich habe ja nun auf, es passt super zu diesen Regionalkrimis, die dann wirklich als Produkt an sich die Ware und die Promo alles in einem sind. Mhm. Ich habe ja nun mit diesem Fortsetzungsroman auf der Social-Media-Plattform Mastodon, für die ich mich entschieden habe, weil man da jeden Tag 500 und nicht nur 280 oder 300 Zeichen schreiben kann, habe ich ja so einen Fortsetzungsroman seit Anfang des Jahres, der jetzt langsam
in die Schlusskurve einbiegt.
Und das ist ja sozusagen, also dieses Buch ist sozusagen das Gegenteil von Buchpromo, weil es wirklich quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit, abgesehen von einem Dutzend treuer LeserInnen, über die ich mich wahnsinnig freue, stattfindet und potenziell auch sozusagen in dieser Obskurität natürlich auch einfach versinken kann. Ist das in dem Fall eigentlich das Schöne? Soll ich das dann am Ende einfach damit belassen, zu sagen, das war jetzt sozusagen mal der komplette Gegenentwurf? Oder soll ich das nochmal anfassen und irgendwie Leute darauf aufmerksam machen? Oder wie würdest du jetzt da weiter verfahren?
Gute Frage. Ehrlich gesagt habe ich mich das auch schon gefragt, was damit jetzt eigentlich passiert, wenn du diese absurde Fleißarbeit beendest, was du dir da selber auferlegt hast.
Das hat sich kein einziges Mal so angefühlt.
Ja, wie schön.
Aber
umso besser. Aber es ist dann am Ende irgendwie was sehr Tilliges, was du da veranstaltest. Und ich liebe es.
Wow.
Ich finde es irgendwie toll.
Krass. Darf ich das als Blob?
Ja, auf jeden Fall. Ey, warum nimmst du nicht das Ding am Ende und machst es noch ein bisschen hübsch und lädst es bei als Amazon Self-Publisher hoch, wenn du es jetzt nicht bei einem deiner Verlage unterbringst?
Weil ich irgendwie.
Und guckst mal, was passiert. Vielleicht passiert gar nichts, aber ich meine, dann hast du ja auch nichts verloren.
Ja, aber erstens habe ich irgendwie jetzt keinen Bock, den Muskelaufbau von Jeff Bezos irgendwie mitzufinanzieren, indem von den 5 Downloads er dann irgendwie 60% kassiert. Abbildung ähnlich, ich weiß es nicht, muss mich informieren. Ja, genau, aber sollte ich vorher mal mit meiner Agentin reden und sagen, oh, magst du dir das mal angucken, nachdem ich es vielleicht noch ein bisschen hübsch gemacht habe? Oder sollte ich jetzt einfach vielleicht auch mal sagen, nee, das war jetzt so das reine, klare Ereignis an sich und das versinkt jetzt wie ein Stein, der einfach nur so ein paar Ringe auf dem Wasser hinterlässt, sagt man, glaube ich. Und dann ist es auch vorbei. Ich weiß es nicht, Alina. Du meinst, ich soll dranbleiben? Nein.
Ich weiß es nicht. Ich hab's, okay. Ich lese es jeden Abend vorm Einschlafen super gern. Okay. Ich bleib dran. Ich würde es auch in Buchform kaufen und mehrfach verschenken. Ich bin echt die Falsche, wenn du solche Fragen stellst. Weil natürlich sage ich, ja, bleib dran. Bitte sprich mit deiner Agentin. Und wenn sie sagt, nee, will ich nicht, dann möchte ich trotzdem, dass du ein handgeklöppeltes Eigenproduktionsding daraus machst und es mir zum Geburtstag schenkst und es noch bitte zusammennähst.
Ja, vielleicht wäre das auch wirklich das, vielleicht wäre das wirklich der Weg, dass ich am Ende für die 12 Leute, die das im Laufe des Jahres gelesen haben und dass ich für die tatsächlich irgendwie so eine kleine Ausgabe, so eine Schmuckausgabe mache.
Ja, und was die dann wert ist, und, weißt du? Ja. Da können die mit ihrem Farbschnitt Sonderausgaben von irgendwelchen Fantasy-Schinken dann irgendwann echt einpacken.
Okay, also ich denk nochmal drüber nach und ich danke dir für deinen Zuspruch.
Sehr gerne. Ich weiß nicht, ob wir jetzt die Frage ausgiebig genug beantwortet haben, die uns gestellt wurde.
Also, leider ist diese Karte, wie schon mehrfach von mir erwähnt, nicht namentlich gekennzeichnet. Das heißt, die Kollegin hat an dieser Stelle bereits eine entscheidende Möglichkeit zur Buchpromo ausgelassen, nämlich zu sagen, wer sie ist und um welches Buch es sich handelt. Dann hätten wir es hier erwähnt. Und aus persönlichem Interesse würde ich die Hörerin bitten oder einladen, sich nochmal mit einer von uns in Verbindung zu setzen.
Unbedingt.
Und zu sagen, ich bin's und es gegen mein nächstes Buch ist das und das. Und also mich würde es einfach persönlich interessieren und wir würden das Buch dann hier auch promoten.
Auf jeden Fall, ja. Wir denken uns einen kleinen Marketing-Claim dafür aus und machen zum allerersten Mal einen Werbeblock.
Das finde ich
eine
super
Idee. In einer der nächsten Sektionen bodenständig folgen. Als Dankeschön für diese eingesandte Frage.
Sehr schön, Alina. Was für eine schöne Idee. Herrlich. Du, ich wünsche dir ganz, ganz schöne Herbstferien. Du musst jetzt nur noch den Podcast schneiden und dann brichst du mit deinen Söhnen in die Herbstferien auf. Und
so
da wünsche ich dir dafür alles Gute und freue mich, wenn ich dich wohlbehalten wiedersehe und das nächste Mal mit dir über das Thema Zeichensetzung sprechen kann.
Da bin ich auch genau die Richtige für. Lieber nicht.
Ja, ich habe schon ein paar Fragen vorbereitet.
Oh Gott. Mach's gut, Till.
Du auch. Tschüss, Alina.